Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Herzlich willkommen, endlich wieder halbe Stunde mit und heute halbe Stunde mit Dagmar Schlingmann. Ich freue mich, liebe Dagmar, dich endlich mal wiederzusehen.
Ja.
Darf ich ganz kurz vorstellen unserem Publikum, diejenigen, die dich aus unverständlichen Gründen noch nicht kennen sollten. Dagmar Schlingmann war bis 2017, von 2001 bis 2009, von 2006 bis 2017 Generalintendantin am Staatstheater Saarbrücken. Da sind wir uns über den Weg gelaufen und dann hat sie das Saarland verlassen zu neuen Ufern, etwas, was in der Kultur dazugehört und ist jetzt, heißt das auch, Generalintendantin am Staatstheater Braunschweig, einem etwas größeren Haus in auch einer schönen Stadt. Und ist dort auch glücklich, hoffe ich, nach wie vor. Danke.
Ja, also erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich wiederzusehen. Und das Saarland verlassen, das geht ja nicht. Ich bin schon immer noch dem Saarland auch sehr, sehr, sehr verbunden. Aber natürlich habe ich auch jetzt hier diese Herausforderung in Braunschweig voll und ganz angenommen und meine Energie jetzt hier in dieses Haus reingesteckt. Es ist auch ein schönes Haus, ein etwas größeres Haus, aber gar nicht so erheblich viel größer. Aber ein Haus, was auch tatsächlich einige Baustellen hat, um die ich mich jetzt kümmere. Und ich hoffe, dass ich da noch einiges erreiche. Einiges habe ich schon erreicht, aber ich hoffe, dass es noch mehr wird.
Diejenigen, ja, die uns zuhören und anders als ich noch nicht die Gelegenheit hatten, dich mal in Braunschweig zu besuchen, werden vielleicht ganz gerne wissen wollen, was denn irgendwie anders ist als in Braunschweig. Ich habe das eben schon mal gesagt, das ist ja immer so bei einem Wechsel in eine andere Stadt. Dann ist an der Stelle, an der jemand weggeht, erstmal wilde Aufregung. Zumindest ist das im Saarland immer so. Ich habe sehr bedauert, dass du damals nach Braunschweig bist, aber muss genauso sagen, dein Nachfolger macht sich hier auch gut und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass wir alle ein bisschen lernen müssen, auch Wechsel, vor allem im Kulturbereich, in der Politik ist das ja auch manchmal nicht verkehrt, ist was völlig Normales und kann auch Verbesserungen bringen. Und ich glaube, die Braunschweiger sehen das auch so und freuen sich über dich. Aber was ist denn so anders in Braunschweig vom Publikum her? Ich meine jetzt gar nicht so das Haus, ja, das ist ein bisschen größer, aber letztlich ist Theater ja trotzdem Theater. Aber die Menschen sind, glaube ich, ein bisschen anders, das Publikum.
Ja, also so viel anders sind sie jetzt auch nicht, wenn sie denn mal im Zuschauerraum drin sind. Also sind sie sehr begeisterungsfähig. Also das finde ich sehr ähnlich wie im Saarland. Also das hat mich auch im Saarland immer sehr gefreut, dass das Publikum so mitgeht und sich mitreißen lässt. Und das ist hier ganz genauso. Also das Publikum feiert auch hier seine Künstlerinnen, Künstler und ist wirklich auch dankbar, jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass wir spielen. Die Struktur ist ein bisschen anders. Also wir haben hier ein Fünf-Spartenhaus und kein Dreispartenhaus. Also wir haben, das Orchester ist hier auch eine eigenständige Sparte mit auch sehr, sehr vielen Konzerten, auch in der Fläche, auch in der Region, aber auch hier im Haus. Und wir haben hier ein junges Staatstheater noch dabei. Das ist auch eine eigenständige Sparte, die wir auch sehr pflegen und die mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen der äußere Unterschied. Und dennoch ist es natürlich schon auch eine bisschen andere Mentalität hier, dass die Leute sind vielleicht etwas, wie soll ich jetzt das sagen?
Bürgerlicher?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Aber ich denke, das Saarland ist sehr feierfreudig. Also ich glaube, da findet auch viel Leben auf der Straße statt. Also das merkt man ja im Sommer, dass dann der St. Johanna-Markt, also allen Nähten platzt. Und das ist ja etwas anders. Also dieses französische Flair, was auch so ins Saarland so ein bisschen reinspült, das ist hier natürlich nicht. Der nordische Mensch etwas zurückhaltender. Nordischer Mensch, das klingt ja schrecklich. Also die Mentalität der Menschen hier ist sehr, sehr ernsthaft, aber sie setzen sich sehr, sehr sehr gerne eben auch mit Inhalten auseinander. Also Sie sind sehr bereit, also sich auch im Vorfeld zum Beispiel einer Inszenierung schon zu informieren. Das Drumherum, was jetzt zum Beispiel im Saarland ja auch immer wirklich, da erinnere ich mich auch sehr gerne dran, zum Beispiel die Premieren feiern oder das gesellschaftliche Leben auch um die Theateraufführung drumherum, ist hier, steht hier auch an hoher Stelle, aber nicht ganz so wie im Saarland, würde ich sagen. Also es geht nicht so sehr um das Feiern, sich treffen und so weiter, sondern es geht schon sehr stark immer um die Aufführung als solches. Und da gibt es eine, es gibt mehr Zurückhaltung. Die Menschen sind aber, wenn man sie dann kennenlernt, wahnsinnig freundlich, offen, neugierig. Also da kann ich wirklich nur das Beste dazu sagen.
Das ist ja aber ohnehin das Schöne an der, gerade an der deutschen Theaterlandschaft, dass wir so viele verschiedene Theater haben und man auch die Möglichkeit hat, mal andere Theater anzuschauen. Ich kann es auch nur empfehlen, natürlich an die Leute, die zuhören, die sollen schon ins Saarländische Staatstheater gehen, aber es lohnt sich in jedem Fall auch mal nach Braunschweig zu fahren.
Oh, danke.
Selbst auch schon zweimal erleben. Ich darf dich übrigens auch von deinem Nachfolger sehr herzlich grüßen.
Dankeschön.
Und wir haben es fest vor, es ganz fest vor, euch demnächst auch mal zu besuchen. Wir haben uns auch schon was rausgeguckt, was wir gerne sehen wollen. Aber die Terminplanung ist immer ein bisschen schwierig. Terminplanung ist im Moment schwierig bei Theatern. Ja. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, auch ein bisschen über Pandemie nachher zu reden. Aber mich interessiert erstmal so, was ihr jetzt so in dieser Spielzeit macht, was so die Themen sind, womit das Staatstheater in Braunschweig sich gerade so beschäftigt. Du inszenierst auch, glaube ich, selbst oder hast gerade selbst inszeniert. Ich kenne zwar ein bisschen den Plan, aber es ist immer doch schöner, es aus erster Hand oder von der direkten Akteurin zu hören.
Also wir haben ja einen dezidierten Schwerpunkt zeitgenössisches Musiktheater. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mutig, aber es lohnt sich. Also wir haben gerade eine sehr, sehr tolle Premiere gehabt von Dead Man Walking. Da geht es um das Thema Todesstrafe. Das ist ja ein berühmter Film, der eben zur Oper komponiert wurde. Und da ist das Publikum auch wirklich sehr, sehr berührt gewesen. Das merkt man richtig, wie das den Menschen unter die Haut geht. Also das kann ich zum Beispiel empfehlen, wenn ihr mal kommen wollt, ihr beiden. Viele Grüße übrigens am Bodo Busse. Ich finde, wir haben das sehr gut, die Übernahme geregelt. Das ist an vielen Standorten immer mit viel Streit und Konkurrenz und so weiter verbunden. Und ich finde, dass wir das sehr, sehr gut gemacht haben.
Und, genau, da können wir uns mal auf die Schulter klopfen.
Ja, da freue ich mich auch wirklich.
Alle drei.
Ja, natürlich ist der Spielplan jetzt ein bisschen verrutscht, immer noch durch Corona. Deswegen sind einige Titel jetzt in dieses Jahr reingerutscht, wie zum Beispiel die Zauberflöte, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das sollte eigentlich schon letztes Jahr stattfinden. Ebenso eine Oper, die letztes Jahr Premiere hatte, Rosalka, die kam dann in diese Spielzeit rein. Aber wir haben auch Titel, die tatsächlich so stattfinden, wie sie auch geplant waren. Ein zweites zeitgenössisches Musiktheater ist zum Beispiel das große Heft von Akuta Christoph, was irgendein ganz, ganz toller Roman ist, den auch viele, viele Menschen übrigens zumindest in meiner Generation kennen. Das wird dann die Spielzeit auch beenden. Im Schauspiel werde ich jetzt bald Maria Stuart inszenieren, das fängt nächste Woche an, dann bin ich wieder sehr im Stress, aber ich freue mich wahnsinnig auf diese Arbeit, weil erstmal habe ich eine tolle Besetzung, die Saarländer, die viel ins Theater gehen, die kennen die Saskia Petzold und die Saskia Teger, die als Gast öfters bei uns war, beide hier im Ensemble auch fest, die spielen die beiden Königinnen und es ist ein irres Stück nach wie vor, also da freue ich mich sehr darauf, aber wir haben auch zum Beispiel einen sehr tollen Theaterabend gehabt von Ishiguro, Alles, was wir geben mussten. Das ist ein Roman von diesem Nobelpreisträger, der japanische Wurzeln hat, aber in London lebt. Ein auch irres Buch, wo es um Organspende geht. Und auch um die Entwicklung. Und das ist so das, was mir jetzt so spontan einfällt. Und im Moment läuft Was Nina wusste, auch das, eine Romanbearbeitung von David Grossmann. Das ist ein berühmter israelischer Autor, ist auch sehr, sehr berührend. Aber wir haben auch natürlich unterhaltende Sachen, lustige Sachen. Zum Beispiel hat Christoph Diem eine ganz tolle Aufnahme gemacht von einem englischen Psycho-Thriller, Gaslicht. Das gibt es übrigens auch als Film. Das ist so ein bisschen so ein kleines Krimi-Genre, was aber durchaus inhaltlich auch sehr spannende Punkte hat und das so ein bisschen im Flair dieses schwarzen Krimis da aus England irgendwo, schwarzer Humor auch ein bisschen, und das ist auch eine sehr, sehr schöne Aufführung geworden. Also ich, das jetzt, kann jetzt nicht den ganzen Spielplan vorstellen. Ja, im Tanz haben wir eine Truppe, die sehr inhaltlich auch arbeitet, also denen ist auch wichtig, dass es ein Inhalt ist, was sie auf, die, auf der Bühne transportieren. Bin sehr, alle wissen das, ich bin großer Fan von Stan Celis, unserem Ballettdirektor aus Saarbrücken, aber ich muss sagen, dass ich mit Gregor Zöllich, der hier Tanzdirektor ist, bei uns heißt die Sparte Tanz, wirklich auch sehr, sehr zufrieden bin. Es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten, und ich mag seine Handschrift auch sehr, sehr gerne. Sehr anders als Stan, also die beiden kennen sich übrigens auch gut, also vielleicht trägt das auch mal Früchte, aber bin da wirklich auch, das war, ist eine andere Linie, die er verfolgt, aber das ist auch sehr gut, was er macht, wie ich finde. Naja, und im Jungen, das ist interessant bei uns, wir machen das mehrspartig. Also es gibt nicht nur Schauspiel im Jungen, sondern es gibt tatsächlich Musiktheater, Konzert, Tanz, was auch noch ein bisschen Pionierarbeit ist, und Schauspiel. Alles für junges Publikum auch. Und das habe ich vorhin schon gesagt, das ist auch sehr wichtig. Naja, also man auf kann hier Fall. Schon viel sehen. Also kommt mal rüber, Mensch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es ja zugeben, wir hatten uns bisher auf die Maria Stuart so ein bisschen
fokussiert. Ja, auch, da bin ich auch froh, ja. Also das würde mich echt freuen, weil dieses Stück, ich bin ein totaler Schiller-Fan, das mache ich schon immer, schon seit Schulzeiten. Und ich weiß nicht, ob du das so verfolgst, aber inzwischen sind die klassischen Theaterstücke ja auch so ein bisschen in Verruf fast schon gekommen. Also das heißt, es gibt Perspektiven auf diese Stücke, die sagen, das kann man heute nicht mehr machen, das ist frauenfeindlich oder das ist dies oder das. Und das ist in dem Kontext, wo das entstanden ist, da muss man das jetzt rausholen und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, in diesem Stück sind im Zentrum aber zwei ganz, ganz tolle Frauenfiguren, die natürlich irgendwo in diesem System gefangen sind, in das sie hineingeboren wurden und natürlich auch davon beeinflusst werden. Ganz klar, sind auch sehr machtorientiert und so weiter. Aber es sind auch wahnsinnig tolle Theaterfiguren und natürlich kommt es auch immer auf die Perspektive an, aus der heraus man so ein Stück inszeniert. Ich kann nur sagen, ich liebe es und ich finde Schiller einen ganz, ganz großartigen Autor nach wie vor und freue mich sehr, dass ich das jetzt hier machen darf.
Ja, das Theater darf ja auch frei, meistens frei agieren, zumindest mal, wenn die Autorenrechte gewahrt sind. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei Schiller noch ist. Aber selbst wenn da Dinge sind, bei denen man, oder gerade wenn da Themen drin sind, die heute kritisch gesehen werden müssen, ist das doch eine umso spannendere Aufgabe auch für eine Inszenierung zu sagen, naja gut, das hat er damals so gesehen. Man kann es ja meistens auch aus gesellschaftlichen Situationen heraus erklären und trotzdem muss man sich das ja nicht alles zu eigen machen, was da
so im Text. So ist das. Man ist es ja immer so, dass man die Stücke, für mich sind die ja keine musealen Werke, sondern die leben natürlich, entweder leben sie mit uns weiter oder sie werden, man kann sie wirklich nicht mehr inszenieren. Also das ist irgendwie natürlich der Weg. Ich lese die Stücke immer wieder neu. Also es ist auch nie, dass ich schon eine Lesart habe, die dann irgendwie 10 Jahre hält oder so, sondern es ist immer aus dem Aktuellen heraus, hat man plötzlich wieder einen anderen Standpunkt auch zu einem Text. Und ich persönlich als Regisseurin mag diese Auseinandersetzung auch mit den alten Texten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, die gegenwärtigen Texte auf die Bühne zu bringen, weil die teilweise doch auch noch näher oder ich sag mal auf eine unvermittelte Art näher an den Menschen dran sind als jetzt so ein alter Klopper. Aber bei Maria Stuart kann ich nur sagen, das ist echt ein irrsinnig packendes Stück. Es ist wirklich tolles Theater. Es ist für die Bühne geschrieben und es ist wirklich spannend.
Corona, es ist angesprochen worden. Wir müssen da, glaube ich, drüber reden, auch wenn wir es gerne irgendwann mal loswerden wollen. Ich frage erstmal so, vermute, es wird überall an allen Bühnen gleich gewesen sein. Die Ungewissheit ist, glaube ich, mit das Schlimmste daran, dass man nicht so richtig weiß, Wann darf man mit wie vielen Leuten auf die Bühne und wie viele Zuschauer dürfen kommen und dürfen überhaupt welche kommen? Ich vermute, bei euch wird es ähnlich sein. Ich weiß gar nicht, habt ihr die Abos überhaupt weitergemacht? Hier sind sie ja erstmal ausgesetzt worden, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Ich glaube, das wird schon eine Riesenherausforderung, das Publikum dann auch nochmal in so eine Sicherheit reinzubringen. Denn selbst dann, wenn alles, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, also selbst dann, wenn viele Plätze wieder zur Verfügung stehen, das Publikum ist schon zögerlich geworden, oder?
Also ich kann mich tatsächlich nicht beklagen. Mhm. Das hat aber auch den Grund, dass wir durchgehend, also seit wir wieder spielen durften, immer die gleiche Belegung haben im großen Haus. Also das heißt, wir besetzen immer noch auf Abstand. Also es gibt zum Beispiel Berlin, die besetzen ohne Abstand, mit Maske auf. Wir besetzen mit Maske auf und mit Abstand. Das hat was mit unserer Verordnung hier zu tun. Das hat so ein bisschen eine Kontinuität in die Sache reingebracht. Das war gut, weil die Leute dann auch wissen irgendwie, okay, dass jetzt nicht jede 2 Wochen werden die Sitzpläne da geändert. Das ist gut gewesen. Das war jetzt aber mehr ein Glücksfall. Ne? Und das andere ist, dass wir tatsächlich die Abos nicht aussetzen mussten. Das hat natürlich zum Hintergrund, dass wir nicht so viele Abonnenten haben wie das Saarländische Staatstheater, sondern es gab hier in einer, das ist historisch, hier gab es mal einen Bruch. Das heißt, das Theater lebt sehr, sehr viel stärker aus dem Freiverkauf. Natürlich haben wir Abonnenten, aber die können wir bedienen. Und das ist sehr gut, weil wir jetzt zum Beispiel die Erfahrung machen, alle unsere Vorstellungen sind wirklich gut bis sehr gut besucht. Also das gibt auch keinen Unterschied. Klar, so die Highlights, also das, was man halt immer gerne sieht, wie Zauberflöte, das ist natürlich vollkommen ausverkauft, schon auf lange Zeit vorhinein. Aber auch die anderen Stücke oder auch die Titel, die nicht so bekannt sind, es ist wirklich so, und ich bin darüber wirklich froh, sind sehr, sehr gut besucht. Und ich habe ein ganz treues Stammpublikum hier. Trotzdem ist es natürlich interessant, was passiert, wenn die Beschränkungen wegfallen, weil dann gibt es natürlich auch sicher viele Leute, die nur so sporadisch ins Theater gegangen sind, und die müssen wir natürlich dann wieder reaktivieren und wiedergewinnen. Und ich glaube, das wird noch Jahre dauern, bis wir auf dem Stand wieder sein werden, wie wir es vor Corona waren. Und da rede ich jetzt nicht nur über mein Theater hier, sondern überhaupt über alle Theater. Es wird schwer werden. Also wir werden schwere Jahre vor uns haben. Und ich hoffe sehr, dass wir zumindest von Sparmaßnahmen und so weiter verschont bleiben, weil ich glaube, wir müssen auch ein bisschen gestärkt jetzt aus dieser Krise rausgehen mit sichtbaren großen Projekten, uns wieder in das Bewusstsein der Leute reinbringen. Also die Trommel rühren. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben, na klar, wir sind ein bisschen mürbe jetzt nach der langen Zeit. Das muss man wirklich sagen, weil es ist wahnsinnig aufwendig im Moment. Ich weiß nicht, wie es im Saarland ist, aber bei uns dürfen wir ohne Abstand auf die Bühne, aber mit einem unglaublich aufwendigen Testmonitoring, was natürlich auch noch ziemlich teuer ist. Und man merkt jetzt schon, also bis jetzt ging das bei uns sogar sehr gut. Also wir hatten kaum Absagen, also Vorstellungsabsagen. Aber ich merke jetzt allmählich wird es schwierig, ne? Weil irgendwann passieren halt dann doch positive Fälle, oder wir testen mit diesen sogenannten Pool-Tests, und wenn dann ein Pool positiv ist, müssen nochmal alle einzeln getestet werden. Ich nehme das aber gerne auf mich, dieser ganze Aufwand, der im Hintergrund betrieben wird, weil ich doch merke, ich bin froh für jeden Tag, an dem wir spielen, und ich sehe auch glückliche Gesichter, und wir bekommen Feedback, und es findet ein Austausch statt zwischen Bühne und Zuschauerraum. Davon leben wir ja auch. Also es ist deswegen, wir nehmen es dankbar in Kauf, aber es muss bald aufhören, weil wir können alle nicht mehr. Und ich glaube, das geht nicht nur den Theaterleuten so, sondern der gesamten Gesellschaft. Also ich glaube, dass wir doch allmählich merken, wie groß die Verluste eigentlich sind im Vergleich zu unserem früheren Leben, sag ich mal. Es ist schon alles sehr runtergetaktet, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es fehlt halt auch was. Hat das auch inhaltlich auf der Bühne stattgefunden, diese Auseinandersetzung mit dem Virus bei euch, bei dir?
Ja, zwangsläufig, weil wir durften ja anfangs nur mit Abständen probieren und dann ist automatisch natürlich diese Situation auch thematisch immer in die Aufführungen mit reingeflossen. Also es ging dann sehr stark um die Vereinzelung, um die Isolation. Ich muss ganz ehrlich sagen, viel zu wenig reden wir über die jungen Menschen, die, glaube ich, besonders leiden. Also ich würde wahnsinnig werden, wenn ich jetzt 15, 16 wäre und hätte jetzt 2 Jahre so wenig Möglichkeiten, was zu erleben. Das, glaube ich, wird unsere Gesellschaft auch noch nachhaltig beschäftigen. Also das ist mir, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich glaube doch, dass die jungen Menschen die Leidtragendsten sind. Wir als Staatstheater sind ja privilegiert, das muss man einfach sagen. Wir haben keine Existenznot gehabt in der ganzen Zeit. Wir waren in Kurzarbeit, so wie fast jedes Theater, aber wir hatten wirklich ein hohes Maß an Absicherung, ganz im Gegensatz zu den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, die auch bei uns arbeiten. Also das sind die Regieteams und die Bühnenbildner und so weiter. Also das ist ja eine ganz große Menge auch von freischaffenden Sängerinnen oder auch Schauspielerinnen, Schauspielern, Tänzern und so weiter. Also um die muss man sich auch kümmern. Also viele haben den Beruf tatsächlich aufgegeben. Wir haben auch versucht, mit Aktionen da zu helfen. Und es ist ja auch politisch da viel passiert. Aber ich muss immer wieder, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir tatsächlich in einer sehr privilegierten Situation sind, im Unterschied zu vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Und das dafür muss man eben auch jetzt in Kauf nehmen, dass es ein bisschen unbequem ist, gerade die Logistik zu schaffen.
Ich bin ja sehr dankbar, dass du auf die jungen Menschen Bezug nimmst, denn in der Tat, vor allem am Anfang der Pandemie, waren es natürlich die ganz Alten, die am Leben bedroht waren und auch viele dran gestorben sind. Ich finde aber, gerade die Jungen haben da am Anfang große Solidarität auch gezeigt. Und du hast völlig recht, das sind ja diejenigen, die am meisten eingeschränkt sind. Egal, ob das jetzt diejenigen sind, die nicht in die Schule gehen konnten. Das mag vielleicht die ersten paar Tage noch ganz nett für Schülerinnen und Schüler gewesen sein. Auf Dauer war das halt schon heftig. Mir tun vor allem diejenigen leid, die gerade in so einem Wechsel ihres Lebens standen. Entweder wenn sie gerade frisch in die Schule gekommen sind oder die Schule gewechselt haben an eine weiterführende Schule. Und ganz bitter, glaube ich, ist es für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Ja. Ich weiß ein Lied davon zu singen, was das für die bedeutet, wenn sie jetzt gerade im dritten Semester eigentlich nur Online-Seminare und Online-Vorlesungen hatten und in keiner Weise ja das erleben, was ja so ein Studium gerade am Anfang ausmacht, nämlich neue Menschen kennenlernen, womöglich noch in einer neuen Stadt sein und einfach ja das eigene Leben so komplett in die Hand zu nehmen, und dann wird man so ausgenockt von so einem kleinen blöden Mistvieh. Ich finde, wir können diesen jungen Leuten nicht nur dankbar sein, das müssen wir, sondern ich glaube, wir müssen ihnen das auch zurückgeben jetzt. Mhm. Wir haben echt einen Anspruch darauf, da einen Ausgleich auch nochmal zu bekommen. Mhm. Dass wir wirklich darauf achten und nicht sagen, die Jungen werden es schon wegstecken. So leicht wird das nicht sein.
Mhm. Nein, also ich habe tatsächlich auch, ich hier kenne in Braunschweig einen Kinderpsychiater und der hat gesagt, dass es wirklich dramatisch ist. Also, dass es so viele mehr junge Menschen gibt, die einfach damit jetzt gar nicht mehr klarkommen, die psychisch wirklich darunter leiden, bis zum Suizid. Also, das ist wirklich, ich glaube, wirklich schlimm und wir müssen uns da kümmern. Also, das glaube ich auch. Mhm. Also stell mal vor, als Student, also wir können uns doch alle noch an die Zeit so gut zurückerinnern, wie aufregend das war. Und auch mal zu verreisen.
Party feiern,
meinem Rucksack durch die Gegend zu gondeln und so. Also das sind ja alles Erlebnisse, die denen jetzt gar nicht möglich sind, und das ist schon bitter.
Mhm. Ja, das stimmt. Wie erlebst du das? Was hat das Virus mit unserer Gesellschaft gemacht? Ich war am Anfang total runtergezogen. Also ich habe es nie verstanden, wie man Kultureinrichtungen schließen kann, so schnell. Also Schulen und Schulen, Theater, Museen zu schließen, war für mich ein völliges Unding, und Buchhandlungen. Gleichzeitig sind die Baumärkte offen geblieben, zumindest mal bei uns. Ich fand das schräg, weil ich habe nichts an Baumärkten, das ist meine persönliche Veranlagung. Dann hatte ich eine Zeit lang so die Hoffnung, die Gesellschaft merkt das aber und versucht, das auch zurückzugewinnen. Und es waren auch riesige solidarische Akte da am Anfang zu spüren. Mhm. Trotzdem, ich glaube in der Tat, dass das zentrale Problem ist, die Leute werden müde und denken, es muss doch jetzt irgendwann mal Schluss sein. Mhm. Wie erlebst du das? Ist das, kriegen wir das hinter uns? Verändert uns das?
Ja, also ich finde, es hat uns schon enorm verändert, weil jetzt natürlich die Gesellschaft, diese Spaltung in geimpft und nicht geimpft, die Corona-Gegner, also das ist ja eine Entwicklung, die sehe ich auch mit großer Sorge, weil ich verstehe jeden, der sich jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwie da skeptisch ist gegenüber der Impfung. Aber ich verstehe nicht, in welche Blüten das treibt. Also das muss ich sagen, das finde ich wirklich besorgniserregend, dass da Vergleiche gezogen werden mit dem Holocaust. Also das ist ganz, ganz schlimm. Also ich finde, das kann man als Gesellschaft auch nicht akzeptieren. Und diese Blüten, die das so treibt, die machen aber auch sichtbar, welches Potenzial dann auch in diesem Rechtspopulismus auch liegt. Also das ist einfach etwas, was die sich natürlich jetzt auch ein Stück weit zunutze machen und dass Leute auf ihre Seite ziehen, die eigentlich normalerweise gar nichts damit zu tun haben. Das sehe ich mit großer Sorge. Ich denke, was ich auch schwierig finde, ist, dass diese Corona-Thematik uns so beherrscht hat. Also ich habe immer versucht, das nicht dauert, die Nachrichten zu gucken, ehrlich gesagt, um auch den Kopf mal wieder frei zu haben für andere Gedanken. Und natürlich stehen wir vor vielen großen Herausforderungen, die alle in den Hintergrund so ein bisschen gedrängt wurden durch die Corona-Pandemie. Und die dürfen wir aber nicht vergessen. Also Stichwort Klimawandel, eben was schon erwähnt, Rechtspopulismus, die Chancengleichheit, also was es auch immer ist. Also wir haben wirklich so, so viele Themen. Was ist mit Europa los? Was passiert da gerade? Also diese neu aufkeimenden Bedürfnisse nach Nationalitäten und so weiter. Also das ist alles etwas, was jetzt irgendwie durch diese Corona-Pandemie gar nicht so richtig in den Fokus gerückt ist. Und ich finde das eine große Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Gleichzeitig merke ich, dass diese Dauerbeschäftigung mit diesem Virus die Leute tatsächlich im Kopf so ein bisschen tump machen, weil es einen so auffrisst, auch diese Angst dauernd, wie schlimm wird es noch und wie geht das jetzt noch weiter und wie lange dauert das noch und so weiter. Ich habe zwar jetzt wirklich die gute Hoffnung, dass nach dieser Omikron-Variante, dass wir wieder eine Stufe runterkommen und dass, falls es nochmal neue Varianten gibt, dass sie dann noch weniger gefährlich werden als das, was wir im Moment erleben und so weiter. Ich sehe jetzt schon Licht am Ende des Tunnels, aber keiner von uns hätte gedacht, dass das so lange dauert. Ja, also 2 Jahre, das ist doch Wahnsinn. Und ich glaube schon, dass wir da noch lange die Folgen spüren werden. Und ja, es hat natürlich auch seine guten Seiten, wie zum Beispiel das Überdenken unseres Gesundheitssystems oder auch das Nachdenken über die Bezahlung der Pflegeberufe und so weiter. Das ist ja alles auch, es hat auch seine guten Seiten. Es sind auch Dinge natürlich nach vorne gerückt worden, die vielleicht sonst nicht so im Fokus waren. Das würde ich gar nicht leugnen. Und man merkt, was ich hoffe, ist, dass man doch merkt, was man vermisst und dass man das auch wertschätzt. Und den Eindruck habe ich allerdings bei den Leuten, die jetzt ins Theater gehen, da spüre ich das schon. Also diese Wertschätzung, dass das stattfindet, das, was da ist, dass da überhaupt Kultur gibt und solche Sachen, die ist schon sehr groß.
Also auf jeden Fall im Theater. Hier ist das so, ich habe jede Gelegenheit genutzt, hier auch ins Theater zu gehen, wenn es denn ging. Und man hat immer gleich gespürt, das ist schon eine Aufregung. Es ist immer eine Aufregung, wenn man Platz nimmt im Theater und wartet, dass der Vorhang hochgeht und so. Und trotzdem, diese Spannung ist noch mal schöner und es ist auch so eine richtige Euphorie immer zu spüren gewesen.
Das stimmt.
Auch beim Zwischenapplaus, beim Schlussapplaus. Mhm. Also ich glaube schon, dass das Menschen gespürt haben. Ich will einen Punkt noch mal nachhaken, Spaltung der Gesellschaft. Also ich halte es vor allem für gefährlich. Du hast das am Anfang so gesagt, aber dann zum Glück auch gleich relativiert. Die Spaltung der Gesellschaft ist ja keine zwischen Geimpften und Ungeimpften.
Nee, also, gar nicht.
Das ist, halte ich für falsch. Wir haben soziale Spaltung in unserer Gesellschaft. Die ist auch noch mal deutlicher geworden, glaube ich, unter der Pandemie. Denn die Privilegierten, dazu gehören viele von uns, eigentlich gehören wir in unserer Gesellschaft hier in Deutschland fast alle zu den Privilegierten im Weltmaßstab. Aber man hat schon so gemerkt, dass diese Vereinzelung, ich weiß gar nicht, ist Vereinzelung oder man zieht sich auf seine Gruppe zurück. Das finde ich so ein bisschen gefährlich dabei. Ja. Ich will jetzt ob es die Lehrer sind oder die, keine Ahnung, die Kulturschaffenden oder sowas, war plötzlich so zu spüren, es ist nicht der Versuch, also nicht dauerhaft der Versuch gelungen, zu sagen, nee, wir sind eine gemeinsame Gesellschaft und wir müssen irgendwie mal gucken, was hat denn der andere für Bedürfnisse. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in der Aufarbeitung dessen das zumindest nochmal hinkriegen und sagen, hey, Moment mal, wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen, sondern sind aufeinander schlichtweg angewiesen.
Das stimmt. Also ich glaube, von Spaltung, das muss man tatsächlich relativieren, hast du recht. Das sind ja, ist ja auch echt ein relativ, ich würde auch sagen, relativ kleiner Teil immer noch der Gesellschaft, der halt sehr laut ist, aber der sich eben auch in Pauschalisierungen ergeht, was ich immer sehr gefährlich finde. Und diese Blasenbildung, die es auch gibt, da bin ich nicht sicher, ob das Corona verstärkt hat, wahrscheinlich schon, aber ich finde das ein grundsätzliches Problem, dass ich auch den Eindruck habe, dass man im Grunde genommen nicht mehr wirklich in die Kommunikation kommt mit Menschen, die andere Meinung haben oder anders denken oder wie auch immer oder andere Perspektiven haben auf die Dinge. Und das ist ganz schwierig, denn ich glaube, wir müssen viel mehr kommunizieren und auch bereit sein, also Standpunkte aus anderen Perspektiven überhaupt erstmal anzuhören und nicht gleich pauschal zu verurteilen. Und das ist im Moment, glaube ich, wirklich so ein bisschen der Trend. Es geht natürlich auch, wird auch gefüttert durch die sozialen Medien, wo schnell eben Äußerungen getroffen werden, die unterkomplex sind, aber die eine Wirkung haben und die beeinflussen. Und das finde ich auch sehr gefährlich.
In der Tat, zuhören. Wir haben uns jetzt gut zugehört und ich weiß nicht, ob du auf die Uhr geguckt hast. Unsere Zeit ist schon zu Ende. Es ist unfassbar.
Das ging ja schnell.
Das ging total schnell. Ja. Und gerade dann wird es auch nochmal spannend. Aber ich möchte dir erstmal herzlich Dankeschön sagen. Wir werden das demnächst fortsetzen. Dann nicht vor laufenden Kameras, sondern vielleicht ja vorher auch mal in Saarbrücken. Ich bin jetzt bis zum 27. März, wo wir die nächste Landtagswahl haben, noch ein bisschen eingespannt. Vorher werde ich das nicht schaffen. Aber danach komme ich ganz, ganz schnell mit Bodo Busse nach Braunschweig. Aber vielleicht bist du ja vorher auch mal hier. Ich danke dir jedenfalls sehr herzlich für dieses Gespräch und freue mich, dich bald mal in echt auch wiederzusehen.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf euren Besuch.
Okay, dann tschüss.
Tschüss an alle Saarländerinnen und Saarländer. Es war eine tolle Zeit.